Meine Lieben, wie schön, dass ihr dabei seid. Kurzer Bericht. Erstens mal, heute ist auch kein Weltuntergang. Also es ist wirklich schon sehr eigenartig, 2 Tage hintereinander kein Weltuntergang. Man weiß nicht, wovor man sich noch fürchten soll. Und wie immer mein Ratschlag, sich gar nicht zu fürchten, sondern einfach zu vertrauen. Punkt 2. Ich habe eine E-Mail bekommen, und zwar aus Hannover. Was mich erstens deswegen freut, weil Menschen, die Normdeutsch sprechen, mein Wienerisch, Ostösterreichisch doch noch verstehen. Das ist sowieso schon mal sehr beruhigend für mich. Zweitens einmal habe ich vor ein paar Tagen etwas gemacht, ob Christus dem lieben Gott den Finger zeigt. Und da ist es gegangen um die Segenshaltung, die 3 Finger. Und total entzückend, eine längere E-Mail mit einer genauen Erklärung, weil der gute Mann nämlich Slawistik studiert hat und auch in Russland war und sich deswegen damit auskennt. Und es ist eine ganz faszinierende Geschichte in Wirklichkeit, weil er dort auch im Gottesdienst war und sie wirklich interessiert hat. Und der Punkt dabei ist, und das ist das Unglaubliche, dass die dort wirklich einen wahnsinnigen Streit hatten. Und zwar einen Streit, der teilweise blutig ausgegangen ist. Da gab es dann einmal so eine Kirchenreformbewegung im Rahmen der russischen Orthodoxie. Und da gibt es jetzt noch immer Altgläubige und Neugläubige, oder ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Und einer der wirklich wesentlichen Unterschiede ist von der Fingerhaltung her. Man glaubt das jetzt nicht. Die Neugläubigen, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, die machen so wie wir. Also die Daumenzeigefinger, Mittelfinger als Zeichen der Dreifaltigkeit. Und die 2 anderen Finger als Zeichen für die beiden Naturen Christi, wahrer Gott und wahrer Mensch. So weit, so gut. Jetzt gibt's aber einen Streit, ob man nicht den Daumen vielleicht auf den Ringfinger legen sollte und oben die beiden Naturen Christi hat, weil wir sind ja Christen, ist ja keine blöde Idee an sich, ja? Und die Finger unten zusammenlegt für die Dreifaltigkeit. Beides sind sekundäre Christianisierungen eines viel, viel, viel älteren Ritus, der Schwurfinger, der heiligen Finger, der reinen Finger. Und um das jetzt einmal gleich zu sagen, auch was, worauf ich damals mit dem Podcast hinaus wollte, um Gottes Himmels Willen, christianisiert keine heidnischen Geschichten, bildet keine Legenden, also Erklärungen, warum irgendwas so sein muss, und schiebt es dem lieben Herrn Jesus in die Schuhe, weil wenn ihr das tut, dann wird mit absoluter Sicherheit eine Sache passieren, es fließt Blut. Das geht nicht. Und das wollte ich jetzt heute am Anfang mal festhalten. Danke ganz, ganz herzlich dem Hörer aus Hannover. Unglaublich spannende E-Mail und auch hilfreich, weil um was Ähnliches wird es heute gehen, denn wir werfen einen Blick auf den Predigttext von morgen. Und dieser Predigttext von morgen, den lese ich euch doch mal kurz vor aus dem Alten Testament. Prophet Jesaja, 54. Kapitel. Kurze Erklärung, das ist ganz hinten im Propheten Jesaja. Und der Prophet Jesaja besteht aus mindestens 3 Propheten. Da gibt es den ersten vom Kapitel 1 bis zum Kapitel 39, das ist vorm Exil. Dann gibt es den 2. Jesaja ab dem Kapitel 40. Das ist der, der sagt, okay, Gott hat mich geschickt, wir sitzen jetzt alle im babylonischen Exil und es geht uns schlecht und furchtbar und so weiter und so fort, aber Gott wird euch retten. Sie haben dem Ersten nicht geglaubt, der gesagt hat, reißt euch zusammen oder die Babylonier kommen und stampfen euch in Grund und Boden, nicht geglaubt. Dem 2. Jesaja, der dann gesagt hat, Herz zur Leid, wir werden gerettet, haben es genauso wenig geglaubt. Das ist eine blöde Geschichte. Also so Prophet sein ist wirklich ein bisschen anstrengend, weil dir kein Mensch glaubt. Nie. Wenn sobald man die Wahrheit sagt, glaubt einem niemand. Vor allen Dingen nicht über die Realität. Das ist halt so. Und jetzt haben wir 54 und da sagen jetzt viele, das ist sogar ein 3. Jesaja oder das ist eine Sammlung von Sprüchen von namenlosen Propheten, die man nicht gewusst hat, wie die heißen, die kein ganzes Buch zusammengebracht haben sozusagen und wo man dann einzelne Reden dort am Schluss dazu heftet zum großen, wichtigen Jesaja. So spricht Gott. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber weil ich dich von Herzen liebe, hole ich dich wieder heim. Als der Zorn in mir aufstieg, habe ich dich für einen Augenblick verlassen. Aber nun will ich dir für immer gut sein. zur Zeit Noahs, das ist der Typ mit der Arche und der Sintflut, zur Zeit Noah schwor ich, nie mehr wieder soll das Wasser die Erde überfluten. Jetzt schwöre ich, nie mehr wieder werde ich zornig auf dich sein und dich nie mehr wieder bedrohen. Berge mögen von ihrer Stelle weichen, Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich, der Herr, der dich liebt. Gut, jetzt haben wir als erstes einen riesigen kulturellen Sprung. Und dieser riesige kulturelle Sprung ist ein sehr, sehr wesentlicher. Wir lesen etwas aus einem jüdischen Buch. Ja, also Altes Testament und so. Nebenbei bemerkt, Jesus war Jude. Ich sage das immer wieder gern, weil das heutzutage wieder ein bisschen in Vergessenheit kommt. Also, und wir sind jetzt im Orient. Und offenkundig ist das eine andere Gedankenwelt. Und der Gott des Alten Testaments ist ein unglaublich leidenschaftlicher Gott. Also dem kannst du die Sicherung aushauen. Österreichisch gesagt. Das haben jetzt Hannoveraner wahrscheinlich nicht mehr verstanden. Also den kann jetzt also wirklich die Nerven durchgehen. Ja, also so nicht und haut zu und so weiter und so fort. Das verstehen jetzt Indogermanen wieder nicht, weil Indogermanen unglaublich steif sind. Die kapieren so ein emotionales Gottesbild nicht. Ne? Die Indogermanen sind seit der klassischen griechischen Philosophie 600 vor Christus verliebt in einen Gottesbegriff und das ist der sogenannte unbewegte Beweger. Also der schubst so. Stellen Sie sich vor, so ein Croupier im Casino, da bei der Dingstrommel, da wo die Kugel umschießt, der steht so ruhig da und schnippt da diese Kugel hinein, die sie da, und das andere dreht sie. Und der tut jetzt nichts, der schaut zu und die Kugel und Batsch und dann hat einer gewonnen. Und also das Casino gewinnt immer, das ist eh klar. Und alle anderen haben verloren. Und das ist das Gottesbild der Indogermanen. Die sind irrsinnig steif. Und die kapieren einfach nicht, dass das Alte Testament aus einer anderen Gedankenwelt kommt, nämlich von einem leidenschaftlichen Gott. Und das ist das, was ich Ihnen heute einfach sagen möchte. Unser Gott der Christen, auch der Juden und auch der Moslems nebenbei bemerkt, ist sehr leidenschaftlich. Und es ist völlig sinnlos, bei einem leidenschaftlichen Gott nebenbei bemerkt, auch bei einem leidenschaftlichen Menschen rumzureden und zu sagen, ja, sie können ja nicht so, sie müssen ruhiger werden und das geht ja nicht und so weiter und so fort. Das ist etwas, was Christen heutzutage sehr, sehr, sehr gut gerne tun, dass sie sich gern darüber aufregen und die Atheisten sowieso, was da im Alten Testament drin steht. Das ist ein leidenschaftlicher Gott. Ein leidenschaftlicher Gott, dem es gereicht hat. Die waren weg, die waren im babylonischen Exil. Viele sind ja nie mehr wieder zurückgekommen. Und jetzt heißt es aber, na, aus. Und jetzt gehe ich so weit, dass ich dir was schwöre. So wie ich zu beim Noah geschworen habe, nie mehr wieder lasse ich die große Flut kommen. Auch eine sehr leidenschaftliche Handlung nebenbei bemerkt. So werde ich dir jetzt versprechen aus ganzem Herzen, dass meine Wut nie mehr wieder auf dich kommt. Und es ist eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Und dann kommt dieser Begriff der Liebe. Und dieser Begriff der Liebe ist irrsinnig wichtig. Also, ja, nicht? Jetzt sage ich das eh immer wieder, ich nehme das Wort gar nicht mehr in den Mund, in den Predigten schon wirklich, da kriege ich schon Bauchweh, weil heutzutage kein Mensch mehr weiß, was Liebe ist. Also das wird ja irgendwie mit Verliebtheit verwechselt, mit einem ordentlichen Schuss Pornografie. Es ist furchtbar, darüber zu reden. Deshalb, ihr, weil ihr da zuhört, hört ihr jetzt was ganz, ganz, ganz Schönes. Das habe ich von meinem Supervisor, vom lieben Dr. Gerald Gruber. Und was hat er gesagt, der gute Dr. Gruber? Er hat eine Definition von des Satzes, ich liebe dich, und das steht dort am Schluss im Alten Testament, eine Definition dieses Satzes, ich liebe dich, mir mal geschenkt und ich gebe ihn euch heute weiter als ein Geschenk. Ich liebe dich heißt, ich lasse dich nicht sterben. Du bist mir nicht egal. Egal, was du tust. Ich lasse dich nicht sterben. Und das verspricht Gott den Menschen. Ich wünsche euch, dass ihr in diesem wunderschönen Gedanken jetzt nachschwingt. Dass ihr dort drinnen bleibt und dass ihr euch das mal überlegt, was das heißt. Auch wenn ihr es zu einem Menschen gesagt habt und wenn ihr das große Glück hattet, dass ein Mensch das zu euch gesagt hat. Und wie es uns durch unser Leben tragen kann, wenn Gott das zu uns spricht. Ich liebe dich. Ich lasse dich nicht sterben. einen gesegneten Abend und einen wunderschönen Sonntag.